Es geht uns darum, die Risiken, die wir aus Nachhaltigkeitsthemen, aus Klimawandel beispielsweise sehen, dass wir diese versuchen in unseren Portfolios zu minimieren und die Opportunitäten, die sich daraus ergeben, zu maximieren.
Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino.
Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei unserer aktuellen Ausgabe des BKB Finanzcast. Heute bei mir zu Gast Frau Staub-Bisang. Sie ist die Chefin von BlackRock Schweiz. Willkommen bei uns in Basel.
Vielen Dank, Herr Merino. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Nun, BlackRock ist eine berühmte Firma, eine der vielleicht der größte Vermögensverwalter der Welt, auch ein Name, der viele Assoziationen weckt. Vielleicht steigen wir ein, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was ist BlackRock, woher kommt BlackRock und was macht BlackRock eigentlich und was wäre vielleicht eine Schweizer Firma, die man von der Geschäftstätigkeit am ehesten mit BlackRock vergleichen könnte. BlackRock ist ja keine Bank. Man bezeichnet sie manchmal etwas vielleicht unfair als Schattenbank. Das weckt gewisse negative Assoziationen, aber hören wir es doch direkt von Ihnen. Sie wissen das sicher.
Ja, sehr gerne. Und Sie haben es richtig gesagt, BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Wir verwalten über 9 Billionen, fast 10 Billionen US-Dollar an Geldern von Pensionskassen, Versicherungen und Privatsparern über ihre Banken weltweit.
Genau, das ist also mehr als doppelt so viel als die UBS nach der Übernahme der Credit verwaltet.
Das ist richtig.
Also wirklich groß. Nicht,
wirklich groß. Aber es fühlt sich eigentlich, wenn man dort arbeitet, nicht wirklich so groß an. Wir sind nur 20.000 Mitarbeiter weltweit. Die Zentrale ist in New York. Und die Schweiz ist einer der bedeutendsten Märkte für BlackRock. Dies wegen den Banken und den vermögensverwaltenden Banken, den Privatbanken, die wir hier haben, die letztendlich das Geld der Schweizer, aber vor allem auch vieler ausländischer Kunden verwalten.
Also viermal weniger Mitarbeiter als die neue UBS.
So genau.
Aber mehr als doppelt so groß. Das ist ja schon mal interessant als Größenordnung. Ja.
Und in der Schweiz sind wir rund 120 Mitarbeiter. Wir haben zwei Standorte in Zürich und in Genf. Wir sind seit rund 25 Jahren in der Schweiz präsent mit einer Vorgängerorganisation von BlackRock und sind hier in der Schweiz sehr stark gewachsen, auch über Akquisitionen.
Und BlackRock ist ja eine enorme Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen wurde, glaube ich, in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, überhaupt erst gegründet in Manhattan, der Wall Street-Gegend. Und das Unternehmen hat einen unglaublichen Aufstieg erlebt in wenigen Jahrzehnten.
Das ist richtig. Ich meine, BlackRock ist so jung wie einer der Technologie-Startups, etwas älter, denke ich, als Google, aber nicht viel älter. Und es ist richtig, Ende 80er Jahre wurde BlackRock gegründet von 8 Gründern, darunter 2 Frauen. Das muss man sich schon vor Augen führen. Ende 80er Jahre, 2 Frauen in diesem Gründungsteam von 8 Gründern. Bekanntester Gründer ist wahrscheinlich Larry Fink. Der hat früher bei der Credit Suisse gearbeitet, wurde dort rausgeschmissen, das muss man sagen. Er hat in der Investmentbank gearbeitet und hat dann dieses Unternehmen gegründet mit Partnern.
Die Legende sagt, er habe anfänglich Verluste erzeugt und habe dann aufgrund dieser Erfahrung das Thema Risikomanagement besonders stark irgendwie weiterentwickelt.
Also genau,
Sie haben das liest man auf Wikipedia.
Nein, aber das ist so, ich weiß auch nichts mehr. Hat die Verluste bei Credit Suisse eingefahren mit zu hohen Risiken, die genommen wurden, und hat dann neu gestartet und hat sich überlegt, wenn ich die Transparenz über diese Risiken gehabt hätte, dann wäre mir das nicht passiert. Und ist eigentlich mit diesem Risikoansatz das Geschäft angegangen. Und ich würde sagen, dieser sehr stark risikoorientierte Ansatz prägt das Unternehmen bis heute.
Bis heute, okay. Dann, glaube ich, eine wichtige Expansionsphase war dann während der Finanzkrise. als dann, glaube ich, Barclays, die englische Bank, sie war angeschlagen und hat dann Teile ihres Vermögensverwaltungsgeschäfts verkauft, darunter auch diese iShares, also diese ETFs, die heute in aller Munde sind. Das war damals noch nicht so groß, aber BlackRock ist, glaube ich, dann in dieses Geschäft mit diesen indexierten Anlagefonds eingestiegen.
Ja, ich denke, wenn man zurückschaut auf die Geschichte von BlackRock, war das der große Game Changer. Mhm. Ich habe neulich jemanden mal gefragt, wo wäre BlackRock, wenn es diese Akquisition nicht gegeben hätte? Mhm. Und wahrscheinlich wäre BlackRock eine ganz andere Firma heute. Mhm. Ich habe noch mal etwas nachgeschaut. Wir haben bereits eine große Akquisition getätigt um die Nullerjahre rum. Das war das Asset Management Geschäft von Merrill Lynch. Und bekam dann die Möglichkeit, 2009 genau dieses iShares-Geschäft, das ETF-Geschäft von Barclays Global Investors zu kaufen.
Mhm. Und der Rest ist sozusagen Geschichte und BlackRock steht jetzt eben als größter institutioneller Vermögensverwalter, also Anbieter von Fonds. Also wenn Sie einen Anlagefonds kaufen auf der Welt, dann ist die Chance groß, dass Sie BlackRock kaufen oder zumindest einen BlackRock-Fonds bei der Auswahl Ihrer Anlage im Angebot sehen werden.
Ich glaube, das Zweite ist richtig. Man muss sich das Asset Management Geschäft, das institutionelle Asset Management Geschäft mit Fondsanlagen sehr stark diversifiziert vorstellen. Also es gibt nicht einen dominanten Player, sondern es gibt sehr viele Asset Manager auf der ganzen Welt, die institutionelle Kundenvermögen verwalten, für Pensionskassen arbeiten, Fonds erstellen. Ganz, ganz viele gibt es von denen. Klar gibt es ein paar sehr große, dazu gehört BlackRock. Aber ich glaube, wenn Sie zu Ihrer Bank gehen, bei der BKB, das weiß ich jetzt zu wenig genau, bin ich sicher, ist BlackRock einer von sehr vielen Anbietern.
Wir setzen auch unter vielen anderen, wie Sie sagen, auch BlackRock-Produkte ein, keine Frage. Dann ist es so, dass BlackRock ja als sehr einflussreiches Unternehmen gilt. Also man hört das zumindest sehr oft. Wir werden das ein bisschen vertiefen, inwiefern das stimmt oder eben nicht stimmt. Und dann ist es so, dass BlackRock auch im Verwaltungsrat immer recht prominente Vertreter der Finanzindustrie oder sogar Zentralbankvertreter drin hat. Also Philipp Hildebrand.
Ah, ja, jetzt weiß ich.
Also, oder Friedrich Merz in Deutschland.
Das ist richtig, das ist richtig. Aber vielleicht muss man...
Also nicht Vertreter von Zentral, Ex, also genau, ehemalige. Ja, ich spreche immer von ehemaligen.
Ja,
Die aktuellen hoffentlich nicht, aber die ehemaligen
Nein,
natürlich.
Nein, das würde natürlich nicht gehen. Aber vielleicht sprechen wir zuerst vom Einfluss von BlackRock. Es ist richtig, über diese iShares-Anlagen, ETF-Anlagen oder diese Index-Anlagen hat BlackRock rund 5-7% in allen größeren und großen Unternehmen der Welt, der Aktienanteile. Mhm. Aber, wie gesagt, diese Aktienanteile, und das ist wichtig, hält BlackRock immer als Treuhänder von ihren Kunden. Mhm. Also es ist nicht so, dass diese Aktien dann BlackRock gehören. Also das ist mal das eine. Mit diesen Aktienbeteiligungen kommen auch Stimmrechte einher. Und bei uns ist es so, dass die Kunden dann entweder selbst diese Stimmrechte ausüben. Also wenn sie eine Pensionskasse sind, können sie selbst entscheiden, ob sie ein Anlagemandat einem Vermögensverwalter wie BlackRock geben und dann die Stimmrechte selbst ausüben. Mhm. Oder sie über eine dritte Organisation ausüben lassen, wie zum Beispiel die Ethos in der Schweiz, ist sehr etabliert. Oder ob sie die Ausübung der Stimmrechte, also wie über die einzelnen Vorlagen an der Generalversammlung abgestimmt werden, ob sie dies auch BlackRock überlassen. Mhm. Wir haben dazu ein Team von rund 100 Leuten weltweit, die sind in New York, in Asien, in San Francisco, in Kontinentaleuropa, London, sind die stationiert und die analysieren all diese Unternehmen und schauen sich an, was sind die Vorlagen, die in der Generalversammlung zur Sprache kommen, zur Abstimmung kommen und überlegen sich dann, wie man abstimmen soll. Sie haben auch einen kontinuierlichen diesen Dialog mit den Unternehmensspitzen der größten Unternehmen und tauschen sich mit denen aus über die Unternehmensstrategie, über die Risiken, auch Nachhaltigkeitsrisiken, Klimarisiken und so weiter, schauen sich die Diversität der Führungsteams an, des Verwaltungsrates und entscheiden so, wie sie risikoorientiert, also immer mit der Überlegung, was ist im Interesse der Kunden, also was ist das Beste für das langfristige Gedeihen des Unternehmens und wie soll man dazu abstimmen? Also es geht immer darum, wie die langfristige Entwicklung eines Unternehmens möglichst günstig beeinflusst werden kann. Weil vielleicht, und dann komme ich nachher zu den Verwaltungsräten, weil es ist ja so, von diesen rund 10 Billionen, die wir für Kunden verwalten, sind fast 2/3 der Anlagen, sind sogenannte Indexanlagen, also ETFs oder eben Indexfonds.
2/3, ja.
2/3, das ist ein sehr hoher Anteil. Und man muss sich vor Augen führen, wenn Sie in einen Indexfonds investiert sind oder in einem ETF, dann haben Sie als Vermögensverwalter nicht die Diskretion. Sie können dann nicht entscheiden,
Sie müssen dann
ich
in
muss
alle
diese
Titel
halten. Genau. Ich kann dann nicht einfach sagen, morgen verkaufe ich einen gewissen Titel, weil er mir nicht mehr gefällt, sondern ich bin langfristig investiert und drum mit der Art, wie wir uns austauschen mit den Unternehmensspitzen und wie wir abstimmen, ist immer darauf abzielend, was trägt zum langfristigen wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens bei.
Eben dazu muss man vielleicht den Nicht-Experten, die vielleicht auch zuhören, erklären, wenn man eine Aktie direkt kauft, dann ist man natürlich Aktionär und man hat unmittelbar auch die Möglichkeit, Stimmrechte auszuüben. Wenn man die gleiche Aktie über einen Fonds kauft, einen ETF auf dem SMI oder dem SPI, dann hält die Fondsgesellschaft, also wenn man so will, der Treuhänder, ist dann grundsätzlich derjenige, der diese Aktionärsrechte ausübt und zwar grundsätzlich nach eigenem Ermessen. Und das ist natürlich dann eben diese große Fülle an Stimmpotenzial, das BlackRock hält. Aber in der Regel eben ist man nur Minderheitsaktionär, weil man halt ein paar Prozent von vielen Gesellschaften hat, aber eigentlich nie oder sehr selten große Anteile des Aktienkapitals besitzt.
Genau, also das ist genauso. Und darum, was sicher auch wichtig ist, wir stellen nie einen Verwaltungsrat in einem Unternehmen. Also wenn wir 5-7% haben, vielleicht sind wir auch nicht bei jedem Unternehmen immer zufrieden, wie das Unternehmen geführt wird, aber wir würden nie Leute in den Verwaltungsrat dieser Unternehmen
abdelegieren.
Also wir sind kein aktivistischer Investor, wir sind kein aktivistischer Hedgefonds, der das so macht. Wir sind in der Regel, agieren wir sehr partnerschaftlich mit den Unternehmensspitzen und versuchen sie zu unterstützen und auch ein Sparring-Partner zu sein, die Überlegungen des Finanzmarktes zu reflektieren, der Investoren zu reflektieren. Und das wird in der Regel sehr geschätzt, weil wenn man da als einsamer CEO an der Spitze eines Unternehmens steht, will man schon wissen, was die Investoren wie die auf eine Unternehmensstrategie und Kommunikation reagieren.
Also hat ja BlackRock eigentlich sehr, sehr oft relativ wenig Einfluss, aber einen gewissen Einfluss. Heißt das dann aber nicht in der Summe, dass man eben, wenn man sehr oft wenig Einfluss hat, dass man doch in der Summe insgesamt dann doch viel Einfluss hat? Ist das nicht doch auch die Konklusion?
Absolut. Also ich glaube, Sie haben natürlich recht. Also wir haben letztendlich einen sehr großen Einfluss, weil es ist so, und das merke ich auch selbst, wenn man mit dieser, sagen wir, Fülle von Einfluss in der Finanzindustrie und das Kapital hinter sich hat und einen Anruf tätigt und einen Termin will, bekommt man ihn in der Regel. Und ich habe früher für ein kleines Unternehmen gearbeitet und das war also da nicht so. Da musste ich 10-mal anrufen, bevor jemand das Telefon abgenommen hat. Also das ist ein Riesenunterschied. Aber vielleicht nochmal zurückzukommen auf Ihre andere Bemerkung, dass wir ehemalige Zentralbanker bei uns
haben. Also einen kenne ich, wo Elifeld, weiß, wo ich sage, ich kenne den Philipp.
Es ist der bekannteste und sicher auch in der Schweiz natürlich der bekannteste, aber wir haben auch andere ehemalige Mitarbeiter von Zentralbanken bei uns. Wir haben auch Mitarbeiter, die dann in die Zentralbanken gehen und dort arbeiten. weil wir natürlich gerne Leute einstellen, die mit diesem Wissen zu uns stoßen.
Also wir haben auch ehemalige Mitarbeiter der SNB bei der Kantonalbank und das ist sehr bereichernd.
Sehr bereichernd. Ja. Und also Philipp Hildebrand ist seit rund 10 Jahren bei uns tätig.
Jetzt eben dieser Einfluss kommt dann natürlich auch in die Schlagzeilen, wenn man so will, beim Thema nachhaltiges Anlegen. Einerseits würde man denken, dass eben BlackRock vieles tun könnte, um nachhaltige Anlagen zu promoten, populär zu machen. Natürlich auch irgendwie als großer Player könnte man Standards definieren, wie man nachhaltiges Anlegen eben sinnvollerweise betreiben soll. Was ist grundsätzlich die Philosophie oder die Grundhaltung von BlackRock zum Thema Nachhaltigkeit beim Anlegen? Wir reden jetzt ja von Sekundärmärkten, nicht vor allem, nicht ja. nur, aber vor allem von eben Aktien, Obligationen, die man an den Börsen kaufen kann.
Ja. Nein, und das ist eine wichtige Frage und vielleicht, wenn wir bei der Philosophie anfangen, ist nochmals vorauszuschicken, wir agieren als Treuhänder unserer Kunden. Und aus dieser Überlegung haben wir die Anlagephilosophie definiert, dass wir Klimarisiken und Nachhaltigkeitsrisiken als Anlagerisiken sehen. Und darum geht es uns letztendlich, es geht uns darum, die Risiken, die wir aus Nachhaltigkeitsthemen, aus Klimawandel beispielsweise sehen, dass wir diese versuchen in unseren Portfolios zu minimieren und die Opportunitäten, die sich daraus ergeben, zu maximieren. Und immer mit diesem Hinblick darauf, die langfristige risikoadjustierte Rendite zu maximieren. Das ist zumal das Grundgerüst unserer Philosophie. Aber auch zum Grundgerüst unserer Philosophie gehört auch, dass wir dem Kunden überlassen, zu wählen, ob er jetzt nachhaltig anlegen will oder ob er traditionelle Anlagen anlegen will, ob er meinetwegen Produzenten fossiler Energie halten will oder nicht. Also wir schreiben das dem Kunden nicht vor. Wir versuchen dem Kunden möglichst große Transparenz über die Risiken zu geben, die er oder sie in ihren Portfolios hält. Und überlassen es aber dann dem Kunden zu entscheiden, wie er in Anbetracht dieser Risiken investieren will.
Also gibt es keinen Standardanlageansatz von BlackRock zum Thema Nachhaltigkeit?
Oder Nein, das gibt es nicht. Also viele Privatbanken haben das ja, die sagen, wenn der Kunde nichts sagt, dann bekommt er das nachhaltige Mandat, man klärt ihn darüber auf. Bei uns ist es nicht so, aber man muss sich auch vor Augen führen, wir haben keine Privatkunden. Also unsere Kunden sind die Pensionskassen, die Versicherungen, also klassische institutionelle Investoren oder auch wie gesagt, die Privatbanken, die dann wieder Anlageprodukte für ihre Endkunden über uns beziehen.
Das ist natürlich auch wahrscheinlich ein Grund, warum BlackRock eigentlich in Sachen Finanzskandale und Bankenkrisen nicht in den Schlagzeilen war, nicht sehr stark zumindest, im Gegensatz leider zum Finanzplatz Schweiz mit der Credit Suisse UBS doch immer wieder negative Entwicklungen. Hängt das mit dem Geschäftsmodell zusammen?
Das hängt sicher mit dem Geschäftsmodell zusammen. Mir hat, ich glaube, das war letztes Jahr, ein Banker gesagt, ja, euer Geschäftsmodell ist ja auch viel einfacher. Ihr habt keine Bilanz. Und das ist der große Unterschied. Eine Bank hat eine Bilanz, mit der Bilanz leiht sie Geld aus, nimmt Risiken. Und wenn das nicht aufgeht, dann kann eben passieren, was passiert ist bei einem Unternehmen wie der Credit Suisse. Bei BlackRock, wie gesagt, verwalten wir all diese Gelder für Kunden. Wir nehmen keine Risiken auf eine eigene Bilanz, sondern es sind immer die Kundengelder und die Kunden, die die Risiken nehmen, aber nicht wir. Wir haben eine ganz kleine Bilanz.
ist dann BlackRock sozusagen die Firma, die im Schweizer Finanzplatz nicht da ist und die man gerne gehabt hätte. Also es fehlt so etwas wie eine BlackRock in der Schweiz oder welche Schweizer Firma käme der Geschäftsidee von BlackRock sozusagen noch am nächsten? Was würde man da nehmen?
Ja, also BlackRock ist natürlich eine riesen Erfolgsgeschichte und ich glaube, so ein erfolgreiches Unternehmen hätte jedes Land gerne bei sich domiziliert. Aber wenn ich die Schweiz anschaue, bin ich auch sehr stolz, was wir hier erreicht haben. Und es ist sicher der Finanzplatz und die Nähe wieder zu den Privatbanken, die uns da geholfen hat. Und ich meine, eins dieser Unternehmen, das weltbekannt ist, ist sicher die Partners Group. Also die hat auch in 25 Jahren
viel geleistet.
Sehr viel geleistet und einen sehr, sehr großen Erfolg gehabt. Aber es gibt dann auch wieder andere Vermögensverwalter in der Schweiz, die auch große Erfolge erzielt haben in ihrer speziellen Nischenstrategie. Zum Beispiel war die Schweiz führend im Bereich Mikrofinanzanlagen. Zum Teil wurden diese Unternehmen jetzt an größere Asset Manager verkauft, ausländische. Aber da war die Schweiz vor 20 Jahren Weltspitze.
Wie bedeutend ist denn die Schweiz aus Sicht von BlackRock als globales Unternehmen? Wie muss man sich das vorstellen? Ist die Schweiz, ist ein wichtiger Markt?
Ja, oder? Gott sei Dank. Die Schweiz ist ein wichtiger Markt. Neben Deutschland und Italien einer der bedeutendsten Märkte außerhalb der USA. Also wir haben die USA, dann natürlich England und dann kommt bereits Schweiz, Deutschland, Italien. Wir sind alle gleich auf. Also es ist ein sehr wichtiger Markt für BlackRock.
Dann ist die Person von Larry Fink natürlich eine etwas sagenumwobene, so sehr berühmte Figur, sicher in den USA. Ist er eigentlich in der Firma spürbar? Was ist seine heutige Rolle? Oder treffen Sie ihn oder hatten Sie ihn schon mal getroffen? Wie nahbar ist er?
Larry Fink ist sehr, sehr nahbar. Er ist ein wahnsinnig freundlicher Mann. Ich habe ihn schon öfter getroffen. Er kommt natürlich oft in die Schweiz. Wie gesagt, die Schweiz ist ein sehr wichtiger Markt für BlackRock. Also ist mehrmals im Jahr ist er in der Schweiz. Er ist sehr nahbar, auch für die Mitarbeiter. Wenn er ins Büro kommt, dann geht er durch die Stockwerke, schüttelt den jungen Analysten die Hand, bringt die Leute zusammen für ein Town Hall, spricht den Leuten. Er ist sehr, sehr nah an den Mitarbeitern und macht das aber natürlich nicht nur in der Schweiz. Er reist die ganze Zeit durch die Welt und besucht die Kunden und Büros auf der ganzen Welt.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir doch ein, glaube ich, differenziertes Bild eines sehr großen Finanzunternehmens gezeichnet. Es gibt sicher Raum für viele kritische Fragen zu vielen Dingen, die auch viele andere Unternehmen in der Finanzbranche betreffen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, bevor man über BlackRock spricht, auch ein bisschen zu verstehen, was das Unternehmen macht, was die Geschäftsstrategie ist. Und ich glaube, Sie haben hier sehr differenziert und sehr klar, finde ich, aufgezeigt, was BlackRock ist und was BlackRock macht. Dafür danke ich Ihnen sehr und bedanke mich auch für das Gespräch.
Danke, Herr Merino. Hat mir riesig Spaß gemacht. Vielen Dank.
Dankeschön.